Die Erhöhung der Kreatinkinase kann symptomatisch oder auch asymptomatisch verlaufen. Viele Patienten spüren das oder merken das gar nicht. Und es kann mit und auch ohne muskulären Beschwerden einhergehen. Die sogenannte Delayed Onset Muscle Soreness, eigentlich eine Erkrankung, wo immer jeder behauptet in der Bevölkerung, na, jetzt bin ich übersäuert, jetzt tut mir der Muskel weh. Das ist leider Gottes Irrglaube. Mit Übersäuerung hat es nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass es eine mechanische Schädigung des Muskelparenchyms ist. Es gibt auch andere Formen der lokalen Myalgien, nämlich das Trauma, das haben wir zuerst schon gehört, die Polymyositis kann auch lokal auftreten. Der Muskelinfarkt findet man gelegentlich bei Diabetikern oder das, was wir auch kennen, sind die Compartment-Syndrome, vor allem in der Unfallchirurgie finden wir das. Muskelschwäche kann eine Vielzahl von Ursachen haben. Hier der Pfad eigentlich ganz gut dargestellt, lässt sich das erstens einmal objektivieren. In der kardiovaskulären Medizin, in der inneren Medizin, das ist eigentlich dieser Pfad, der dann zu tragen kommt. Das auf der anderen Seite ist eigentlich der neurologische Pfad, der dann unterscheidet, ob das generalisiert oder lokalisiert ist. Ganz entscheidend in der Abklärung von Muskelschwäche, von Muskelbeschwerden, von Muskelschmerzen ist natürlich die Anamnese und der klinische Befund, wie es immer in der Medizin eigentlich ist. Laborchemische Untersuchungen spielen natürlich eine Rolle hier, ein Portfolio, das einmal gegeben sein sollte in der weiteren Abklärung, um hier zu schauen, was ist denn oder was kann denn hier dahinter sein, und dann kommt erst die weiterführende Diagnostik. Die Zusammensetzung der Medikamente und das Miteinander kombinieren ist etwas, was man unbedingt berücksichtigen sollte, auch im Hinblick auf die muskulären Beschwerden, vor allem auch im Hinblick auf die Statine.
In quasi absoluten Zahlen ist das so, dass Menschen mit einer dunklen Hautfarbe hier höhere Werte haben als Menschen mit einer weißen Hautfarbe und dass Männer höhere Werte haben als Frauen. Wir haben uns hier angeschaut, welche anderen quasi neurologische, nicht myopathischen Ursachen es geben kann für eine Hyper-CKämie. Wir wissen aus vielen Studien, dass Sport eine sehr relevante Rolle in der Ursachenabklärung einer Hyper-CKämie spielt. Wir wissen, dass die CK quasi abhängt von der Art der Muskelbelastung, ob es eher eine konzentrische Muskelbelastung ist oder eine exzentrische. In den ersten 3 Tagen kommt es zu einem Anstieg und dann zu einem Abfall, sodass ungefähr nach 7 Tagen sich die CK-Werte wieder normalisieren. Was wir wissen, ist, dass es Unterschiede unter den Statinen gibt. Die neueren Statine, Atorvastatin, Rosuvastatin, sind zum Glück mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Muskelsymptomen assoziiert. Je höher die Statindosierung, umso wahrscheinlicher wird es, dass es zu statinassoziierten Symptomen kommt. Wir stehen in der Muskelambulanz immer wieder vor der Situation, dass wir Patienten haben mit einer neuromuskulären Erkrankung und die eine Troponin-T-Auslenkung haben. Und da ist die Frage, wie soll man vorgehen? Es schaut so aus, als ob das Troponin T nicht sehr spezifisch für das Herz ist. Und wenn man hier quasi eine Herzerkrankung wirklich ausschließen will, sollte man das Troponin I bestimmen. Oder wenn das Troponin I nicht zur Verfügung steht, zumindest serielle Troponin T-Analysen bestimmen. Eine weitergehende Abklärung wird empfohlen bei einer Hyper-CKämie ab dem 1,5-fachen Grenzwert. Die Differentialdiagnosen Familienanamnese muss hier gut erhoben werden. Es wird eine Wiederholung der CK-Messung empfohlen. Wird hier die Hyper-CKämie bestätigt, sollte eine elektrophysiologische Untersuchung folgen, in der Regel mittels EMG. Dann stellt sich die Frage, soll hier weiter eine Muskelbiopsie erfolgen? Wichtig ist die Gensequenzierung, insbesondere bei Frauen mit einer Hyper-CKämie, denn hier kann es sich um einen Duchenne-Trägerstatus handeln.
Die klinischen Kernsymptome sind eine symmetrische Muskelschwäche, die eine Gliedergürtelverteilung hat, eine Erhöhung der Muskelenzyme, myopathisches Muster im EMG, Zeichen der Inflammation in der Muskelbiopsie und Hautveränderungen bei der Dermatomyositis. Man weiß, dass es also sehr komplexe Erkrankungen sind, die also nicht nur die Haut betreffen und die Muskulatur betreffen, sondern auch eben Entzündungen der Gefäße betreffen können und dann entsprechend auch zu Infarkten führen können. Wir bestimmen also myositis-spezifische oder assoziierte Antikörper, die man auch bei Kollagenosen sehen kann. Nun, die klassische Dermatomyositis, das ist Ihnen vielleicht noch sozusagen aus den alten Lehrbüchern auch noch ein Begriff. Sozusagen die sonnenexponierten Hautareale zeigen ein Erythem, eine Schwellung, eine Sonderform, die mittlerweile auch mehr sozusagen auch in westlichen Ländern bekannt wird, ist die Dermatomyositis mit MDR5-Antikörpern. Zu erwähnen ist, dass die also eine sehr aggressive Lungenerkrankung haben können. Unter den Myositiden jetzt ohne Hautmanifestationen haben wir die klassische Polymyositis. Jetzt zu der Anti-SAP, ich möchte es deswegen eben auch herausstreichen, weil das ein sehr schwerer Phänotyp ist. Also das sind Patienten, die wirklich sehr schwer erkranken, mit einer proximalen Muskelschwäche häufig Muskelschmerzen haben, was eigentlich bei den anderen Myositiden eher nicht der Fall ist. Und wir haben hier sehr hohe CK-Werte. Die nächste Assoziation ist mit den HMG-CoA-Reduktase-Antikörpern, also die 2011 erst beschrieben. Und bei etwa über 90% der Patienten sind Statine eben hier der Trigger. Das Tumorrisiko muss angesprochen werden, also das ist für Patienten mit einer Myositis 2- bis 7-fach erhöht. Nach wie vor ist es so, dass das gute alte Steroid sozusagen in der Initialbehandlung der Myositis eine wesentliche Rolle spielt, dass Azathioprin grundsätzlich die Zulassung für die Myositis hat. Aber wir wissen also zum Beispiel, also bei den rheumatologischen Assoziationen wird sehr, sehr viel Methotrexat verwendet. Das Mycophenolat Mofetil ist eher zu bevorzugen, wenn also eine Lungenbeteiligung mit dabei ist oder beim Antisynthetase-Syndrom. Intravenöse Immunglobuline sind also eine sehr lang schon bekannte und gut wirksame Behandlung. Dann gibt es neuere sozusagen aus der Rheumatologie, dann sozusagen auch in Anlehnung Medikamente hier, zum Beispiel nur kurz erwähnt das Abatacept. Das wäre also so eine Substanz, die speziell den T-Zell-Schenkel blockiert. Wir haben hier sozusagen ein Medikament, das im Körper selber zu einer Immunglobulinreduktion führt, vergleichbar wie zum Beispiel mit einer Plasmapherese, wo man das ja extrakorporal macht.
Die hereditären Myopathien beinhalten die progressiven Muskeldystrophien, dann auch die kongenitalen Myopathien mit Strukturbesonderheiten in der Histologie. Das sind Erkrankungen, die vor allem die Neuropädiater betreffen. Dann das auch sehr weite Feld der metabolischen Myopathien und zu guter Letzt die Ionenkanalerkrankungen, die auch zum Symptom der Myotonie, also der Muskelsteifigkeit führen können. Vor allem bei den hereditären Formen natürlich besonders wichtig die Familienanamnese. Danach muss man aktiv fragen. Patienten berichten das nicht immer von selbst. Und anhand der Familienanamnese, wenn sie positiv ist, können wir mitunter Rückschlüsse treffen, ob es sich um eine rezessive Form handelt, um eine autosomal dominante Form oder um eine X-chromosomale Form. Bei der klinischen Untersuchung ist ein Schwerpunkt zu erfassen, wie die Muskelschwäche verteilt ist. Zusätzlich zur Schwäche findet man häufig eine Muskelatrophie. Ein Symptom, nach dem Sie auch aktiv fragen sollten, ist die Myotonie. Das bedeutet die fehlende Relaxation nach einer Willküraktivierung. Kontrakturen sind vor allem bei den kindlichen Myopathien relevant, also Fehlstellungen im Gelenksbereich durch das Schrumpfen von Gewebe. Muskelerkrankungen können in variablem Ausmaß auch andere Organe betreffen, das trifft natürlich auch auf die hereditären Formen zu, das hängt sehr von der genetischen Ursache ab. Weitaus wichtiger und auch in der diagnostischen Abklärung weiter nach vorne gerückt ist die genetische Diagnostik. Das ist in den meisten Fällen mittlerweile eine sogenannte Next-Generation-Sequencing-Diagnostik, also eine Methode, bei der wir es schaffen, in einem Analyseschritt eigentlich alle wichtigen proteinkodierenden Regionen des Genoms zu untersuchen. Diese Therapien setzen an unterschiedlichen Punkten an, ein Teil davon direkt an der DNA im Zellkern. Es gibt die Möglichkeit eines Genersatzes oder einer Addition eines gesunden Genes, wenn man so will. Das Gen-Editing zielt auch direkt auf die DNA ab und versucht, den exakten molekularen Defekt zu korrigieren. Da ist man noch weiter entfernt von der Zulassung. Und was in den letzten Jahren ja vor allem bei der Behandlung der spinalen Muskelatrophie große Aufmerksamkeit zu Recht erfahren hat, ist die Regulation der RNA, also eine Stufe sozusagen weiter.